Wir reden über Emotionen, wir reden über die Körperteile, wir reden über Freundschaften, über vielleicht Qualitäten, die Beziehungen ausmachen. Wir reden über sexualisierte Gewalt, Nein sagen, sich Unterstützung holen. Das alles ist auch Sexualerziehung.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In den letzten 8 Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, wie frühkindliche Sexualerziehung aussieht, was Sexualkunde in der Schule alles beinhaltet und wie Eltern und Lehrpersonen Kind und Jugendliche können begleiten können, um eine positive Einstellung zur Sexualität zu entwickeln. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Für diese Podcast-Folge bin ich nicht so weit gereist und bin als Institut für Sexualpädagogik in Zürich. Als Klassenlehrer habe ich selber Aufklärungsunterricht gegeben und in meinem Umfeld habe ich viele Eltern, die mit frühkindlicher Sexualerziehung konfrontiert sind und offene Fragen haben. Deshalb sitze ich heute gegenüber von der Bettina Roth. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
Danke dir, freue mich aufs Gespräch.
Du bist ausgebildete Sexualpädagogin, Dozentin hier am Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie und bist zudem an der PH Zürich und in der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich tätig. Für viele kann das Thema Sexualität ein Tabuthema sein. Du redest aber täglich darüber. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich habe ursprünglich soziokulturelle Animation studiert und habe etwa 8 Jahre in der Jugendarbeit gearbeitet und habe gemerkt, wenn man in Kontakt und in der Beziehungsarbeit ist mit Jugendlichen, dann kommt man am Thema Liebe, Körper, Sexualität fast nicht vorbei. Und ich habe gemerkt, ich finde das sehr interessant, mit jungen Menschen über diese Themen zu schwätzen, aber bin ein bisschen unsicher, wie genau. Das war der ausschlaggebende Punkt gewesen.
Das Thema ist auch wieder sehr gross und sehr vielfältig, daher fangen wir ganz vorne an bei der frühkindlichen Sexualerziehung. Also in der Phase ab Geburt bis zum Kindergarten. Und vielleicht gerade zum Anfang gibt es einen Unterschied bei dem Begriff Sexualpädagogik und Sexualerziehung.
Ja, die Sexualpädagogik ist eigentlich so übergeordnet Theorie und Praxis, wo das Themenfeld vom Sexuellen im Bezug auf Bildung und Erziehung betrifft. Das speist sich so aus verschiedenen Disziplinen wie der Erziehungswissenschaften, der Sexualwissenschaften, teilweise auch der Soziologie und noch anderen Bezugspunkten. Und die Sexualerziehung ist dann eigentlich so die konkrete Einflussnahme auf so das Verhalten oder auf die Einstellungen von Kindern und Jugendlichen. Das wird oft synonym verwendet mit Sexualaufklärung.
Also kann ich beide Begriffe eigentlich nennen?
Definitiv.
Sehr gut. Was beinhaltet denn die Sexualerziehung in diesem jungen Alter und warum ist sie so wichtig aus deiner Sicht?
Das ist eine mega spannende Frage, weil ich denke, wenn man Sexualerziehung als Wort gehört, kommen vielen vielleicht so Pubertätssachen in den Sinn oder Geschlechtsverkehr, dass man den Kindern erklärt, wie eben Kinder entstehen etc. Man kann aber eigentlich sagen, dass überall, wo es auch so um das Körpererleben geht, um Körperempfindungen, auch um emotionales Lernen, um Emotionen einzuordnen, es gibt nicht einfach nur mir geht's gut oder mir geht's schlecht, es gibt ganz viele Differenzierungen, wie gehe ich mit diesen Emotionen um, wie gestalten wir mit Kindern Beziehungen, wie gehen wir in Konflikt miteinander um, das alles ist auch Sexualerziehung.
Viel grösser, als man denkt.
Definitiv.
Was ratest du Eltern, die verunsichert oder befangen sind, gerade mit kleinen Kindern?
Ja, in erster Linie mal, dass sie sich nicht schlecht fühlen und nicht das Gefühl haben, was ist denn mit mir nicht gut, dass ich da nicht so locker bin, weil es hat immer viel auch mit unserer Geschichte zu tun. Inwiefern wir uns wohlfühlen, um über diese Themen zu sprechen oder nicht. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, man kann nicht über Sexualität reden. Also in dem, dass man auch nicht darüber redet, tut man auch schon ganz, ganz viel vermitteln. Und das heisst, dass ich Eltern würde raten, sich damit auseinandersetzen. Es gibt ganz tolle Bücher dazu, dass sie vielleicht auch in Kinderbücher schauen. Wie sind Formulierungen? Wie könnte man das formulieren? Und dort so auf den Weg gehen, um zu schauen, was sind denn Formulierungen, die für mich passen? Sätze oder Wörter? Etwas, wo ich mich wohlfühle damit, wenn ich mit meinem Kind über das schwätze.
Bilderbücher sind sowieso immer toll. Kann ich sehr unterstützen. Eine häufige Frage, die ich gehört habe im Vorfeld, ist, ab wann soll man Kinder aufklären?
Ja, der richtige Zeitpunkt ist jetzt, würde ich sagen. Im besten Fall wirklich ab Geburt. Also, dass man zum Beispiel beim Wickeln, dass man halt alle Körperteile benennt. Mit kleinen Kindern, wenn man vielleicht das Gesicht waschen tut, sagt man auch, das ist deine Nase, das sind deine Ohren. Und für viele Kinder bleibt dann aber so die Intimregion und Genitalien bleiben wie so ein schwarzer Fleck auf der Körperlandkarte. Und ich denke, dort das einfach ganz natürlich einbeziehen, dass man auch die Körperteile benennt, das ist schon ein Teil davon. Dann auch, dass man Kinder Fragen beantwortet, wenn Kinder Fragen stellen. Die können natürlich altersadäquat beantwortet werden. Da muss man, wenn ein Kind 3 ist, noch nicht allzu viel erzählen, beispielsweise über Geschlechtsverkehr oder über gelebte Sexualität. Mhm. Aber einfach altersgerecht Fragen der Kinder beantworten.
Ich habe das Gefühl, es ist ja doch schon einiges passiert. Ich habe schon gesagt, in meinem Umfeld habe ich doch ein paar Eltern, die ja, Kinder jetzt in diesem Alter haben. Ich habe das Gefühl, man ist schon viel offener geworden und benennt die Sachen auch. Bei mir ist es so gewesen, dass mein Grossvater mir gesagt hat, dass Kind vom Storch gebracht werden. Und obwohl mir meine Mutter dann die Worte gesagt hat, habe ich ihr das anscheinend lange nicht geglaubt, weil ich gefunden habe, dass der Grossvater älter und somit weiser ist. Mittlerweile weiss ich Bescheid, aber was können so Erklärungen bewirken und sind sie je nach Alter eben doch angebracht?
Also zuerst kommt mir noch in den Sinn, dass es eigentlich toll ist, dass du sowohl mit der Mutter wie auch mit dem Grossvater irgendwo das als Gesprächsthema gehabt hast, oder? Also das finde ich einfach eine schöne Erfahrung, wenn das so möglich ist. Und so zum Thema, über welche Erklärungen nutzt man dann mit Kind? Ich denke, es kann, gerade wenn es um Fortpflanzung geht, einfach auch irritierend sein für Kinder, wenn sie dann mal merken, was ist jetzt die Geschichte, die stimmt? Ist das das eben, wo vielleicht andere erwachsene Bezugspersonen erzählen oder Gleichaltrige? Und wo sie vielleicht auch irritiert sind, wieso habe ich jetzt dort etwas anderes gehört? Also ich denke, wenn wir auch über den Schutz von sexualisierter Gewalt reden, dann kommt das auch nochmal so zum Tragen, dass es wichtig ist, dass gewisse Sachen, die Sexuelle betreffen, wie sexuelle Handlungen oder auch Genitalien, dass das wie auch klare Begriffe sind, die Kinder kennen, dass sie es eben auch einordnen können, ob etwas okay ist oder nicht okay ist.
Mm. Du hast es vorher schon angesprochen, die Sprache ist also sehr zentral. Ganz konkret, wie benennt man denn Geschlechtsteile richtig?
Ich würde dafür plädieren, dass man bei den biologischen Mädchen von Vulva redet und bei den biologischen Buben von Penis, dann, dass man auch vom Po oder vom Hinter redet, das kann so ein bisschen unterschiedlich sein. Das sind Begrifflichkeiten, vor allem jetzt der Begriff Vulva, die für gewisse Menschen sehr ungewohnt sind. Mm. Und ich denke, dass man auch das einfach mal so ein bisschen wirken und sich das ein bisschen mit sich mitträgt. Und vielleicht wird das Wort, und das ist so meine Erfahrung, je öfter man das auch mal sagt, oder desto mehr man sich an das Wort gewöhnt, desto normaler wird es.
Mhm. Die grosse Gefahr ist, wenn man es ja nicht richtig benennt, dass die Kinder dann auch diese Wörter benutzen und dann, wenn etwas wäre, die Leute nicht wissen, von was sie eigentlich reden, oder?
Genau, also man kann schon sagen, eben so Wissen ist auch ein bisschen Macht diesbezüglich. Kinder strahlen das auch aus, wenn sie aufgeklärt sind, wenn sie die Sachen können benennen. Und wenn sie merken, hey, die anderen haben ganz andere Begriffe dafür. Es darf natürlich teilweise auch familiäre Begriffe geben, aber dass man wirklich so die Wörter von Vulva und Penis auch in der Familie etabliert, das wäre definitiv eine Empfehlung.
Ich habe gelesen, dass Kinder ca. ab dem 3. Lebensjahr Geschlechter unterscheiden können und sie sich ihrem eigenen Geschlecht bewusst werden. Was verändert sich ab diesem Zeitpunkt?
Ja, sie werden sich den Geschlechterunterschied tatsächlich schon relativ früh bewusst. Vor allem auch eben in einer sehr binären Geschlechterzuordnung, die wir haben. Und das ist aber so, dass sie etwa noch so bis etwa 5, manchmal das Gefühl haben, ich könnte mein Geschlecht noch wirklich wechseln, wenn ich das wählen. Also es ist noch nicht so eine Gewissheit, das ist mein Geschlecht und so ist es. Mhm. Zumindest so für den Moment. Und was sich oft so zeigt, nachfolgend an das Realisieren, es gibt Frauen und Männer, bis Mädchen oder ein Bub, dass sich so ein bisschen das Geschlechterspezifische ein bisschen akzentuiert. Dass sich dann auch nach einem Zeitchen sich das so zeigt, im Sinn von, Mädchen sind blöd oder Buben sind doof. Also, dass eher so gleichgeschlechtliche Gruppen sich auch zusammenfinden und gerne Zeit miteinander verbringen, wo man dann später so mit 7, 8, 9 teilweise wieder eher eine Annäherung sieht, wo sie merken, da gibt es aber auch individuelle Unterschiede, die teilweise viel grösser sind als der Geschlechterunterschied. Man muss aber auch immer betonen, eben die Unterschiede oder das Bewusstsein von ich bin ein Mädchen, ich bin ein Bub, das kann bei jedem Kind total unterschiedlich sich zeigen.
Mit der nächsten Frage mache ich wohl eine grosse Tür auf, aber sie ist auch an mich hergetragen worden. Wie soll man reagieren, wenn ein Kind sagt, dass es lieber ein anderes Geschlecht hätte?
Ja, das ist einerseits wirklich ein grosses Thema und andererseits, gerade so am Anfang von so Äußerungen, denke ich, man kann auch wirklich einmal das Thema gar nicht so gross machen. Dass man einfach weiss, so zwischen 3 und wirklich bis so ins Schulalter rein kann das total normal sein, dass verschiedene Geschlechterrollen, dass damit gespielt wird, dass experimentiert wird, dass es mal eine Phase gibt, wo man Stereotyp-Sachen ausprobiert, eigentlich vom anderen Geschlecht, wie das, was einem biologisch zugeordnet ist, etc. Und ich denke, problematisch wird es dort, wo man merkt, oh, ein Kind ist belastet. Mhm. Ein Kind ist belastet, wie vielleicht Sprüche kommen von Kameraden, Kameradinnen oder wo Irritationen rum sind bei Lehrpersonen, bei Eltern und sich dort Unterstützung holen. Mhm. Und problematisch meine ich nicht aufs Kind bezogen natürlich, sondern mehr einfach zu schauen, dass dem Kind es gut geht. Mhm. Also problematisch ist nicht dann allenfalls Geschlechtsidentität, die vielleicht nicht übereinstimmt mit dem biologischen Geschlecht, sondern eben was braucht es an Unterstützung. Mhm.
Also wenn eigentlich über eine längere Zeit ein Leidensdruck da ist.
Genau.
Auch zu dieser Lebensphase gehören Körper- und Doktorspiele dazu, wenn sich Kinder gegenseitig möchten anlängen. Ob unter Geschwistern oder Freunden, wie soll man damit umgehen?
Ja, meistens wird es einfach gemacht. Und zwar ja eher heimlich. Also es ist etwas, wo man von ganz vielen Forschungen weiss, dass das passiert. Eben oft auch, dass die Erwachsenen gar nicht mitbekommen. Mhm. Aber es ist schon etwas, was auch in der Kita, teilweise auch im Kindergarten, etwas ist, wo dann, oder auch im Elternhaus, wo man vielleicht mitbekommt, dass es vorkommt. Und entwicklungspsychologisch gesehen etwas total Normales, so die Körperneugierde. Ganz wichtig, dass man es nicht mit den Brüllen von unserer Erwachsenensexualität anschaut und das Gefühl haben, es geht jetzt um Erregung oder um sexuelle Handlungen konkret. Mhm. Es ist wirklich sehr im Hier und Jetzt geleitet von Neugier. Und das, was sich gut anfühlt. Und was sehr, sehr wichtig kann sein, dass man mit dem Kind gewisse Regeln bespricht. Mhm. Und in dem Alter, man kann sich's vorstellen, heisst es ja nicht einfach einmal die Regeln besprechen, sondern dranbleiben, immer wieder über das Schwätzen. Und der Regel wäre zum Beispiel, hey, da machen nur die mit, die das wirklich wollen. Mhm. Wenn jemand Stopp sagt, gilt das Stopp. Es machen nur so etwa gleichaltrige Kinder mit. Mhm. Nicht dort, wo ein grosser Altersunterschied ist. Und es wird nicht in die Körperöffnungen eingeführt.
Mhm. Was soll man machen, wenn sie die Eltern möchten anlängen?
Ja, das wird ehrlich gesagt ganz unterschiedlich gehandhabt, auch von den Eltern. Man weiss so ein bisschen aus der Forschung, dass es so mit Eintritt ins Schulalter, dass von den Eltern dann eher unterbunden wird, wenn Kinder auch Interesse haben am Körper von den Eltern. Mhm. Jetzt eben mit nicht nur anschauen, sondern auch anlangen. Inwiefern, dass es vorher zugelassen wird, ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich denke, es kommt sehr darauf an, wie man sich selber wohlfühlt damit. Ich denke, es braucht sicher gewisse Reflexion, auch zum Schauen, eben, es sollte frei von sexueller Erregung sein. Mhm. Aber inwiefern ist das noch passend und wo nicht, ist unterschiedlich. Was auch sehr ein wichtiger Lernmoment auch sein für Kinder, wenn sie zum Beispiel Erwachsene erleben, die Grenzen setzen. Mhm. Und sagen, ich verstehe jetzt dein Interesse, aber das ist ein Bereich, ein intimer Bereich, wo ich nicht will, dass du den anlangst. Mhm.
Da kann man also ganz fest auf sich selber als älteren Teil hören.
Definitiv.
Mhm. Ab wann entwickeln Kinder ein Schamgefühl und woher kommt das?
Da müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer in die Literatur. Das ist ein Feld, das auch noch nicht so zu Ende erforscht ist, sage ich mal. Man weiss, dass Kinder meistens so ab 3-jährig Zeichen zeigen von Schamentwicklung. Und zuerst kommt eigentlich immer die Selbstscham, also sich selber für etwas schämen. Und eben die Körperscham, wo dort natürlich ein zentrales Thema ist. Und erst später kommt dann auch so das Thema Fremdscham dazu. Mhm. So der Peak von der Schamentwicklung ist eigentlich mit 5. Aber auch da, es gibt wieder sehr grosse Unterschiede. Also ich habe auch schon mit Eltern zu tun gehabt, die gesagt haben, ja, eben mein Kind ist schon in der Schule und hat noch nie so das Schamgefühl entwickelt mit beim Umziehen nicht mehr wollen beobachtet werden. Ja, also es ist etwas, wo sehr sozial prägt ist, sehr kulturell auch prägt ist, aber grundsätzlich anscheinend doch etwas ist, wo allen Menschen zugrunde liegt.
Okay. Die Sexualerziehung trägt auch einen wichtigen Beitrag zum Schutz von sexualisierter Gewalt und legt den Grundstein für einen selbstbewussten und selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Körper und der eigenen Sexualität. Das hast du vorher auch schon gesagt. Was für Ratschläge oder was für Tipps hast du für Erwachsene, zum Kind zu schützen?
Einerseits Körperaufklärung, eben Bescheid wissen, den ganzen Körper können benennen, auch so Botschaft, du entscheidest, bei deinem Körper werden wir berühren, vor allem im Intimbereich. Und also das Nein sagen, vielleicht auch üben, bewusst. Und gleichzeitig auch die Reflexion von uns Erwachsenen, wo akzeptieren wir dann ein Nein von Kind? Wie gehen wir denn um, wenn ein Kind Nein sagt? Also es gibt ja Momente, wo man über die Nein sich muss darüber hinwegsetzen im Erziehungsalltag. Und das immer wieder auch kritisch für sich zu reflektieren. Ich denke auch an die Emotionsregulierung, also wo können wir das fördern im Sinn von Umgang mit Frust, wenn jemand anderer das nicht will, was ich will. Mhm. Weil ich denke, es geht nicht nur um Opferprävention, sondern auch um Täterinnenprävention.
Mhm. Und zum Schluss eine ganz andere Frage, aber sie ist sehr viel gestellt worden auch. Können sich Kinder verlieben?
Also wenn man Kind fragt, ja, definitiv.
Wir haben jetzt ganz viel über Kinder geredet, jetzt sollen auch sie zu Wort kommen. Und zwar habe ich sie gefragt, was sie vom Aufklärungsunterricht erwarten und auch warum sie nicht so gerne darüber reden.
Also im Aufklärungsunterricht erwarte ich eigentlich die Mens, also die Menstruation. Aber sonst habe ich keine hohen Erwartungen.
Ich kann es noch nicht genau einschätzen, aber ich denke sicher, es hat auch Vorteile, wenn man es ein bisschen früher noch lernt und ein bisschen mehr Ahnung hat dann später.
Ich weiss auch noch nicht, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt und ein bisschen aufgeregt.
Ich hoffe, dass sie uns alles genau erklärt, damit wir wirklich Bescheid wissen, wenn wir älter sind.
Ich finde es halt spannend, wenn ich es dann habe, zum Beispiel, was alles in den Geschlechtern ist, zum Beispiel.
Dass man zeigt, wie man sich fortpflanzt und welche Körperteile sicher wichtig sind und welche man eigentlich weglassen könnte.
Sie lernen, wie man erkennt, dass man sexuell belästigt wird und wenn es zu weit geht, was man dagegen tut und ob es freiwillig ist halt.
Man muss halt lernen, wie da, vor allem bei den Mädchen, wie zum Beispiel die Menstruation funktioniert.
Vielleicht, wie man sich entwickelt, wenn man Teenager wird.
Ja, weil wenn man in der Pubertät ist, dass man weiß, wenn man zum Beispiel nicht weiß, was Pubertät ist und plötzlich sich der Körper verändert, könnte man irgendwie Angst haben oder so etwas.
Da wird einfach, glaube ich, so erklärt, was halt dort so passiert und wie halt so ein Kind entsteht.
Keine Ahnung.
Ich finde das Thema ein bisschen peinlich, zu mir antworten.
Wenn es unangenehm ist, und dann ist lachen halt alle. Ich weiß nicht, weil ganz viele sagen, es ist peinlich und dann vielleicht denken andere wirklich, es ist peinlich, obwohl sie es eigentlich sonst gar nicht peinlich gefunden hätten.
Es ist halt persönlich und es ist nicht etwas, wo man eigentlich darüber redet.
Du gehst selber auch in die Schule, gehst Aufklärungsunterricht. Was sind deine Erfahrungen? Welche Fragen kommen? Was beschäftigen die Kinder?
Ja, ich kann eigentlich gerade ein bisschen anknüpfen bei den Kindern, die wir vorne gehört haben. Also so klassischerweise eben in der 5., 6. Klasse geht es natürlich viel um Pubertät. Und ein Thema, das ganz gross eigentlich immer da ist, ist, bin ich normal? Ist es normal, dass bei mir vielleicht schon etwas passiert ist, pubertätsmässig, oder dass noch nichts sich verändert hat? Dann auch Fragen, die eher so Jugend-Erwachsene-Sexualität betreffen. Also, was ist denn das genau, das mit dieser Sexualität? Was versteht man da drunter? Was wird allenfalls gemacht? Oder wie wird das erlebt? Ja, und eben viel so nach der Norm. Also, wie gross ist ein normaler Penis beispielsweise? Was passiert bei der Menstruation? Ab wann bekommt man die Menstruation? Auch Aspekt von der Beziehungsebene, also zum Beispiel, was soll ich machen bei Liebeskummer oder wie soll ich jemanden ansprechen, der mir gefällt. Das sind auch Themen, die immer wieder kommen.
Mm. Wir kommen jetzt im nächsten Teil zu der Phase von Schulleitung bis zur Pubertät. Und als kleine zeitliche Orientierung, was sollte das Kind mit dem Eintritt in die Schule wissen?
Ich glaube, das kann man gar nicht so grundsätzlich definieren. Weil, wenn man jetzt an dem anschließt, was ich am Anfang ein bisschen ausgeführt habe, würde ich sagen, es ist toll, wenn ein Kind Körperteile kann benennen kann. Von Kopf bis Fuß und dort eben Geschlechtsteile nicht ausgespart sind. Und alles Weitere, denke ich, ist sehr unterschiedlich, je nach Kind, was es eben schon interessiert hat. Das weiss es vielleicht schon, weil es schon eine Antwort bekommen hat. Und andere Kinder haben gar noch nicht gefragt, weil sie die Fragen noch nicht haben.
Was darf man jetzt als Lehrperson nicht von einem gewissen Wissensstand ausgehen?
Im Zyklus 1 in der Unterstufe würde ich das nicht voraussetzen.
Und wenn wir gerade dort bleiben, was ist die Aufgabe der Schule und was ist die Aufgabe der Eltern?
Ja, in der Schweiz haben wir eigentlich so ein Kooperationsmodell, also dass man sagt, die Hauptverantwortung liegt bei den Eltern, also bei den Erziehungsberechtigten, dass sie ihre Kinder können aufklären, dass sie auch so eigene Werte können mitgeben rund ums Thema Körper, Gefühl, Sexualität. Und die Schule ist eigentlich ergänzend dazu. Also es tut eigentlich ergänzen, einerseits dort, wo vielleicht die Eltern, die Erziehungsberechtigten das nicht wahrnehmen mit dieser Aufklärung oder vielleicht auch, wo sie das gerne würden wahrnehmen, aber die Kinder wollen vielleicht nicht mit den Eltern über das reden, ist das unangenehm. Das gibt es auch, die Situation. Und dass eben gewisse Kinder wirklich auch froh sind, mal noch von der Schule fast so eine neutralere Instanz einfach gewisse Facts zu hören.
Was würdest du sagen, welche Themen sind für den Zyklus 1 oder vor allem für die Unterstufe zentral?
Es ist wichtig, dass man so ein bisschen weiss, vom Lehrplan her gibt es in der Unterstufe noch keinen sexualkundlichen Unterricht. Aber es sind natürlich Themen vorgesehen, die eigentlich wie die Basis liegen, also die eben schon ganz viel zu tun haben mit Sexualerziehung. Es ist einfach implizit. Also eben, man redet über Emotionen, man redet über die Körperteile, man redet über Freundschaften, über vielleicht Qualitäten, die Beziehungen ausmachen. Man redet über sexualisierte Gewalt, Nein sagen, sich Unterstützung holen. Das sind Themen in der Unterstufe.
Und wie schon gesagt, du gehst ja selber in die Schule, du gehst sexuellkundlichen Unterricht. Mich würde es mega wundern, was machst du dort, wie sieht das aus, was für einen Einstieg wählst du? Kannst du ein bisschen erzählen?
Ja, ich nehme jetzt auch wieder das Beispiel, so 6. Klasse ist das oft so ein Zeitpunkt, wo man vielleicht auch externe Fachpersonen mit einbezieht, meistens so 3 bis 4 Lektionen. Und sehr wichtig jetzt im Vorfeld ist wirklich die Absprache mit der Lehrperson. Also, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, was ist das für eine Klasse, was weiss sie schon. Wir kommen sehr gerne eigentlich eher als Abschluss vom Thema, wo es vielleicht mehr einfach nur um so ganz spezifische Fragen geht, zum Beantworten. Dann gehen wir immer zum Zweiten, also im Teamteaching, dass wir eben auch in der Halbklasse teilweise arbeiten oder geschlechtertrennt auch arbeiten in der Gruppe. Und so beim Einstieg, ich denke, das ist etwas Wichtiges, dass man dem Einstieg ein bisschen Zeit gibt. Kinder, und das haben wir jetzt auch schon gehört, sie sind auch ein bisschen nervös. Und gerade wenn es noch externe Personen sind, wissen sie nicht so, ja, was erwartet sie jetzt und was passiert jetzt da. Also, dass wir uns einerseits vorstellen, dass wir auch transparent machen, über was reden wir, dass wir auch Regeln klar definieren, wie zum Beispiel, hey, Lachen ist erlaubt. Bei diesem Thema ist das wirklich etwas, was manchmal auch toll sein kann, zusammen darüber lachen. Wo wir schon streng sind, dass wir uns nicht auslachen. Dann eine zweite Regel, die auch wichtig ist, dass man auch nicht mitmachen darf. Also, wenn man vielleicht denkt, oh, das Thema interessiert mich gar nicht, dass man sich auch so ein bisschen innerlich zurückziehen kann und denken, ich muss jetzt da mich nicht so gross beteiligen. Und dass sie aber auch wissen, wir tun sie nicht persönlich ausfragen. Wir sagen nicht, ja, wer ist schon mal verliebt gewesen oder wer hat schon Menstruation bekommen. Das fragen wir nicht. Auch, dass sie wissen, sie dürfen jederzeit Fragen stellen und sie dürfen natürlich den Eltern oder den Geschwistern oder anderen erzählen, was mein Kollege und ich erzählt haben. Aber wenn sie vielleicht etwas hören von Mitschülern, Schülerinnen, dass sie das wie unter sich behalten. Und dann ist natürlich eher der Teil, der jetzt ein bisschen spannender wird, also dass man auch einen thematischen Einstieg macht, dass man irgendein kurzes Spiel macht, um ein bisschen anwärmen, vielleicht ein Quiz oder ein Tabu, wo sie so Pubertätswörter einander erklären und wo sie plötzlich merken, ah, wir reden nicht nur über Geschlechtsverkehr, wir reden über ganz viele andere Themen auch, die vielleicht relevant sind für sie.
Ja, das klingt sehr spannend. Ich weiss, dass viele Lehrpersonen, wenn sie Sexualkundunterricht anfangen, lassen die Wandtafel beschreiben mit allen Begriffen, die sie schon irgendwie mal gehört haben oder aufgenommen haben. Das habe ich immer sehr eine spannende Idee gefunden.
Ja, das finde ich auch super. Das habe ich auch schon gesehen, wenn ich in Schulzimmer reingekommen bin. Und das kann manchmal auch helfen, wenn eben auch Wörter aufgeschrieben werden oder gesagt werden, die so rumschwirren bei ihnen und dass man vielleicht Wörter, die man sonst eigentlich nicht will hören will in der Schule, wenn die dort mal kurz Platz haben und wenn die mal noch jemand haben können, Platz hat, dann sind sie nachher auch nicht mehr so dominant.
Und vielleicht sogar erklärt werden, was sie eigentlich bedeuten.
Im besten Fall, genau.
Du hast vorhin etwas Spannendes angesprochen, nämlich, dass du mit einem Kollegen gehst und ihr auch geschlechtertrennt den Unterricht machen. Ich habe mir diese Frage aufgeschrieben. Ist das noch zeitgemäss, dass man sie trennt? Also es ist wirklich eine Frage, die mich sehr fest beschäftigt hat, weil ich habe immer ein bisschen das Gefühl gehabt, so wenn ich zurückschaue, ich habe zu wenig über die Mädchen gelernt. Wie siehst du das? Oder kommt es dann auf den Unterricht drauf ab?
Es ist ja eine relevante Frage, wo ich würde sagen, mich und Berufskolleginnen immer wieder beschäftigen. Wir machen die Erfahrung, dass sehr viele Kinder sich so für gewisse Sequenzen sehr wohl fühlen in geschlechtertrennten Gruppen. Das gibt ihnen einen gewissen Schutzraum, wo sie auch Themen nochmal anders ansprechen können, wie in den durchmischten Gruppen. Und gleichzeitig, um das aufzunehmen, was du angesprochen hast, denke ich, es ist sehr wichtig, dass nicht einfach Menstruation nur bei den Mädchen behandelt wird. Ich sage es jetzt ein bisschen extrem, oder? Und dass es einfach so Themen gibt, wo eigentlich wirklich nur geschlechtertrennt angesprochen werden, das sollte nicht der Fall sein. Was wir sicher deutlich mehr machen, wie noch vor etwa 10 Jahren, dass man eben mehr in der Halbklasse arbeitet, dass man eben schaut, wo ist es wirklich vielleicht einmal relevant, nach Geschlechtern zu trennen und wo eben nicht. Und dass man immer wieder auch eine Reflexion einbaut, teilweise auch mit den Kindern. Also wo teilen wir jetzt uns nach Geschlechtern auf? Was ist unser Gedanken dabei und aber auch transparent machen. Es könnte auch andere Merkmale geben. Zum Beispiel, wir könnten uns auch nach Religion trennen und vielleicht hätten wir viel mehr Übereinstimmung. Und wir wählen jetzt einfach diesen Aspekt für einen kurzen Teil und nachher gibt es vielleicht wieder etwas in der Halbklasse.
Warum kann eine externe Fachperson ein Mehrwert sein?
Das gibt verschiedene Gründe. Ich denke, es kann teilweise der Fall sein, wenn eine Lehrperson findet, oh, da gibt es Fragen, wo ich mich nicht so wohl fühle, zum Besprechen mit der Schüler, Schülerinnen. Also dort kann das eine Entlastung sein, wenn man sagt, ich tue eher so die biologischen Aspekte, vielleicht abhandeln, Pubertät und dann wirklich so für konkrete Fragen von den Kindern kommen externe Fachpersonen. Teilweise ist es wirklich auch für Kinder angenehm, weil die Lehrperson, die ist ihnen manchmal fast ein bisschen zu nahe, wie sie eine nahe Bezugsperson ist. Und wo sie denken, oh, das ist jemand, den ich eigentlich toll finde, der für mich eine Bezugsperson ist, da will ich nicht so eine Frage stellen, die mir dann vielleicht peinlich ist.
Ja. Sehr nachvollziehbar. Ich möchte nochmal Kinder abspielen. Jetzt erzählen nämlich Kinder, die schon mal Aufklärungsunterricht hatten, was sie dort gelernt haben und wie sie das erlebt haben.
Wir haben gelernt, dass der Körper sich verändert, wenn man größer wird.
Sie haben gesagt, dass bei jedem Pubertät später oder früher anfängt und es ist bei allen ein bisschen anders.
Buben oder Männer produzieren Sperma.
Ich weiß nicht ganz, aber wir haben so Videos geschaut über Pubertät, dass so auch die Hüfte grösser wird oder so etwas.
Ja, wie Kinder entstehen halt.
Ich fand es halt recht spannend, mal zu wissen, was so im Körper drin ist.
Wie verändern sich?
Auch generell der Körper, man wird grösser.
Wie toll, wie die Frauen und Männer sich verändern und wachsen. Und auch das ist ein Stimmbruch und dass wie die Mädchen halt die Brüste wachsen und wie uns toll.
Biologie halt, so wie Kinder jetzt entstehen. Das ist schwierig zu sagen, so Prostata und so.
Was für Veränderungen man durchmachen muss, wie der ganze Kreislauf geht, alles das, wie man das Kondom anzieht.
Zum Beispiel in der Pubertät so Bibel bekommt.
Also dass man dann so Hormone sich verändert und dass man dann geschlechtsreif ist.
Jetzt hat genau gelernt, aber mir hat ein Kollege von mir erzählt, dass sie halt über so Spermien geredet haben oder so und wie es halt rauskommen kann.
Wir haben schon mal am Nachmittag ganz viel erfahren über Perioden und über wie das funktioniert. Das habe ich sehr spannend gefunden.
Bevor ich zu der Frage komme, möchte ich noch sagen, wie toll ich es finde, dass Kinder heute so offen können über das Thema reden.
Ja, das erlebe ich auch in der Klasse. Also ich finde, sie sind so mutig auch in den Fragen, die sie sich trauen zu stellen. Und auch jetzt die Stimmen, die wir jetzt wieder gehört haben, zeigen das auch.
Ja, das ist irgendwie schön. Wie erlebst du denn Kind vor und nach dem Unterricht? Spürst du einen Unterschied?
Das ist sehr unterschiedlich. Meistens ist natürlich eben am Anfang viel Aufregung, wie sie eben nicht genau wissen, wer da kommt und wie das wird. Und ich finde, es ist ein sehr dankbares Thema, um das zu unterrichten, wie sie sehr interessiert sind, die meisten. Und auch immer wieder zu normalisieren, hey, es ist auch okay, wenn dich das nicht oder allenfalls noch nicht interessiert. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Und einerseits finde ich, wenn eine Unterrichtseinheit wirklich so ganz rund verläuft, im besten Fall hat man wirklich das Gefühl, hey, da hat man auch so den Klassengeist nochmal gestärkt. Mm. Wie sie über Themen miteinander ins Gespräch gekommen sind, dass sie vielleicht gehört haben, ah, die anderen haben auch Unsicherheiten. Mm. Das ist nicht nur bei mir. Das ist so der beste Fall oder das sind so Sternstunden, die auftreten können.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist ja wirklich ein schöner Beitrag, den ihr dann hier leistet. Wir kommen jetzt noch zu ein paar aktuelle Themen oder Ereignisse, die ich gerne mit dir anschauen würde. Und das erste Thema ist, mit Nemo hat eine non-binäre Person den Eurovision Song Contest gewonnen und auch Transidentität bei Kind wird immer häufiger thematisiert. Wie würdest du LGBTQIA+-Themen in Unterricht einbauen?
Ja, das Kürzel von diesen Buchstaben, oder? Da sind ja so viele Aspekte drin. Das kann man gar nicht so in einem Satz sagen, wie man das aufnimmt. Ich glaube, grundsätzlich so die Vielfaltsthemen bemühe ich mich darum, dass ich es möglichst mitsprich in allem, was ich sage. Mm. Also, dass ich zum Beispiel, wenn wir über das Flirten reden, dass ich vielleicht einmal ein Fallbeispiel mache von einem Mädchen, das sich in ein Mädchen verliebt. Mm. Wie könnte man das jetzt zeigen? Oder dass einfach das ganz natürlich mit einfliessen lassen und nicht jetzt sagen, ah, und dann gibt es ja noch, dass sich vielleicht mal ein Mädchen verliebt. Also überall, wo es so um Fallbeispiele geht, und wir arbeiten sehr gerne mit Beispielen, wir wollen ja nicht von den Kindern selber unbedingt, sie dürfen natürlich etwas erzählen, aber sie müssen nicht und darum arbeiten wir sehr gerne mit so Fallbeispielen. Arbeiten. Und dass man dort eben auch so Vielfalt mit einbezieht, in der Sprache auch mit einbezieht, das ist mir ein grosses Anliegen und ich glaube, dort kann man schon ganz viel auch zeigen an Normalisierung oder an Normalität.
Also eigentlich, dass es ein bisschen fast selbstverständlich ist, dass man das einfach so sagt und eben nicht noch extra betont.
Genau, und es gibt aber schon auch den Aspekt, dass teilweise, zum Beispiel wenn es jetzt um Geschlechtsidentität geht, das Kind, wenn sie allenfalls schon so Ende Primarschulzeit auch medial natürlich konfrontiert sind mit verschiedenen Begrifflichkeiten, dass es manchmal auch ein Durcheinander gibt. Das ist auch für uns Erwachsene nicht immer ganz einfach. Ah, was gehört jetzt zu der Geschlechtsidentität? Was ist jetzt bei der sexuellen Orientierung? Und das auch mit ihnen so ein bisschen auseinanderzudröseln und zu klären, ah, okay, was betrifft jetzt die Körperebene? Was betrifft jetzt die Identität? Und was betrifft die sexuelle oder romantische Orientierung? Das ein bisschen auseinandernehmen, die verschiedenen Ebenen und das können differenzieren, das ist schon auch etwas, was dann teilweise wirklich explizit Thema ist im Unterricht.
Hm. Ebenfalls aktuell und brisant ist ein Fall, wo ein offen homosexueller Lehrer entlassen worden ist, Auslöser Sexualkunde, aber wahrscheinlich auch seine sexuelle Orientierung. Ich nehme an, du hast von diesem Fall mitbekommen. Was hat es bei dir ausgelöst?
Ja, ich habe medial mitbekommen von dem Fall und in dem Sinn weiss ich nur so, wie es eben in den Medien war, auch die Aspekte, die du jetzt angesprochen hast. Und ich denke, es zeigen sich einfach so zwei Themen, das eine eben rund um sexualkundlichen Unterricht, dass das ein Thema ist, wo wichtig ist, dass man auch schaut, wie können wir mit den Eltern kommunizieren, mit den Erziehungsberechtigten, wie kann man allenfalls umgehen mit Widerstand von Erziehungsberechtigten diesbezüglich und wie kann eben auch die Schule sich bewusst sein, eben wie können wir vorinformieren, wie können wir dort Strategien suchen, dass es vielleicht zu weniger Widerstand kommt. Und die andere Ebene ist die von der potenziellen Diskriminierung oder aufgrund von der sexuellen Orientierung und so etwas mitzubekommen und da haben wir ja auch grundsätzlich Zahlen von Meldungen, das ist erschreckend. Mhm. Wie präsent, dass das ist, gesellschaftlich, ob jetzt aufgrund von der sexuellen Orientierung oder eben aufgrund von der Geschlechtsidentität. Und dort die Bedeutung vom ganz klaren Anstehen, Stellung beziehen, Haltung zeigen als Schule, wenn es zum Beispiel um Lehrpersonen geht, aber wenn es auch allenfalls um SchülerInnen geht mit einer homosexuellen Orientierung beispielsweise. Das ist so zentral und ich denke, das betrifft uns aber auch gesamtgesellschaftlich. Mhm. Das können wir nicht einfach nur der Schule delegieren, da braucht es uns alle.
Um noch einen weiten Weg zu gehen. Auch sonst gibt es immer wieder Schlagzeilen, wenn es um den Sexualkundunterricht geht. So möchten zum Beispiel konservative Christinnen und Christen den Begriff Klitoris zensieren. Es gibt Eltern, die den Sexualkund gesetzlich möchten verbieten und andere sind bis vor das Bundesgericht, um ihre Kinder vom Sexualkundunterricht zu dispensieren. Was ratest du Lehrpersonen und Schulen, wenn sie mit solchen Themen konfrontiert werden?
Ich rate, sich ein bisschen proaktiv Gedanken zu machen. Also, das heisst, wenn man plant, den sexualkundlichen Unterricht, der ja dann eben so 5., 6. Klasse klassischerweise in dieser Form stattfindet, dass man die Eltern informiert. Das ist auch im Lehrplan so vorgesehen, dass man sagt, die Eltern, die Erziehungsberechtigten, sollten informiert werden darüber. Ich denke, es kann sich oft bewähren, dass man auch zu einem Elternabend einlädt, wo man allenfalls eine externe Fachperson hat, die eben auch mit den Eltern bespricht, hey, wie ist das bei euch daheim? Was kann euch allenfalls unterstützen? Was machen andere Eltern für Erfahrungen? Und wo zum Beispiel die Lehrperson dann auch noch vorstellt, welche Themen tue ich jetzt dann behandeln und wie tue ich das behandeln.
Mhm.
Meiner Erfahrung nach kann so diese Transparenz und der Dialog einfach schon ganz viel entschärfen.
Mhm.
Das als Grundlage finde ich das etwas sehr Zentrales.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Transparenz wird von den Eltern meistens sehr geschätzt und dann kann man vielleicht schon vorbeugend etwas machen. Du hast den Lehrplan 21 schon angesprochen und obwohl wir den beide kennen, bin ich gleich nochmal schauen, was genau dort drin steht. Und dass Kinder bis zum Ende vom Zyklus 2, also Ende 6. Klasse, informiert sind über Geschlechtsorgane, Zeugung, Befruchtung, Verhütung, Schwangerschaft und Geburt. Der Stimmbruch, die Menstruation und der Bau und die Funktion der Geschlechtsorgane sind zudem als verbindlich markiert. Und trotzdem gibt es immer wieder Eltern, die nicht möchten, dass ihr das Kind den Unterricht besucht, vor allem aus religiösen und kulturellen Gründen. Kann man Kinder vom Unterricht dispensieren?
Kann man jetzt nicht einfach so eindeutig beantworten, aber es gibt mittlerweile einen Bundesgerichtsentscheid, wo Eltern das so weit auch weitergezogen haben, wie sie haben wollen, ihr Kind dispensieren lassen, wo das Bundesgericht, wie gesagt hat, das Recht vom Kind auf Informationen zu dem Thema und eben so, wie es im Lehrplan vorgesehen ist, also auch altersadäquat, das wird höher gewichtet als die Einwände von den Erziehungsberechtigten. Ob das im Einzelfall, ob man immer sich auf das berufen kann, ist etwas anderes. Also wir haben vorhin davon gehabt, von der Transparenz, von der proaktiven Kommunikation und wenn man natürlich dann merkt, es ist immer noch Widerstand da, dass man als Lehrperson möglichst früh dann auch zusammen mit der Schulleitung sich abspricht und schaut, im Einzelfall, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um.
Hm. Zum Schluss möchte ich noch auf die Jugendlichen eingehen. Im digitalen Zeitalter sind viele Inhalte, auch pornografische, für Kinder und Jugendliche leicht zugänglich. Was ist da dein Rat?
Also einerseits ist mein Rat, dass Kinder und Jugendliche sollten wissen, dass es so Inhalte gibt, bevor sie, oder idealerweise, bevor sie das erste Mal damit konfrontiert sind.
Mhm.
Wenn sie das nicht einordnen können und das sehen, also wenn sie so keinen Referenzrahmen haben, dann ist es doof.
Mhm.
Dann ist das einfach nicht so gäbig. Und das heisst, dass man auch ein bisschen in Zugzwang kommt, natürlich teilweise mit jüngeren Kindern schon über das Thema zu reden, als es eigentlich so von der Entwicklung her man das machen würde.
Mhm.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich sowieso im Bereich von der Begleitung oder auch der Medienkompetenz, oder ab welchem Alter haben Kinder auch Möglichkeit, vielleicht Zugang zu haben zu solchen Sachen. Da, man kann das nicht komplett unterbinden. Aber dort auch nochmal so die erziehungsberechtigte Verantwortung zu nehmen und zu schauen, hey, eben ab welchem Alter hat mein Kind welche Möglichkeiten online und trotzdem mitzudenken, es kann sein, dass von einem Gespönchen etwas gezeigt bekommt oder so, was ich nicht unter Kontrolle habe. Und dort wirklich so ab Mittelstufenalter das auch anzusprechen. Im Internet gibt es also Bilder, so Inhalte zu sehen und was das allenfalls kann auslösen kann, auch an sehr ambivalenten Gefühlen oder verschiedensten Gefühlen und dass man jederzeit als Gesprächspartner und Gesprächspartnerin zur Verfügung steht.
Mhm. Was für Tipps hast du für Eltern und Lehrpersonen im Umgang mit Jugendlichen, die bereits erste sexuelle Erfahrungen gemacht haben? Wie kann man sie unterstützen und was ist wichtig im Dialog?
Also ich denke jetzt von Seite von Lehrpersonen, denke ich, ist es gar nicht so zentral, dass man schon weiss, haben die jetzt schon Erfahrungen gemacht oder nicht. Also der Intimitätsschutz zu wahren und eben nicht welcher Detektivin sie, haben die das echt schon oder nicht, das ist gar nicht so relevant, außer das tut sich jemand einem anvertrauen und dann gibt es vielleicht ein Thema, wo man allenfalls kann besprechen mit dem Jugendlichen oder mit den Jugendlichen oder triagieren an die Schulsozialarbeit, das kann natürlich auch ein Thema sein. Grundsätzlich ist in der Oberstufe natürlich wichtig, dass man auch so die Handlungsebene mit einbezieht, Verhütung, Einvernehmlichkeit, etwas, was übrigens auch schon in der Primarschule natürlich angefangen werden, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Dann in der Oberstufe wirklich auch Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen und. Und auch als Eltern, das ist sehr unterschiedlich, aber allenfalls auch aushalten, dass man nicht alles mit überkommt. Mhm. Natürlich, es gibt Familien, wo sehr einen offenen Dialog über das Thema kann stattfinden, aber dass man auch weiss, das Kind hat auch ein Recht auf eine Privatsphäre.
Mm, und die wahren. Wir sind schon fast am Schluss. Ich würde mich freuen, wenn du mir auf Social Media folgst, den Podcast abonnierst, teilst, bewertest und vielleicht sogar rezensierst. Das würde ich sehr schätzen. Und für dich, Bettina, habe ich noch eine letzte Frage. Was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich wünsche mir, dass die Schule ein Ort von Bildung und von Miteinander ist, wo von der ganzen Gesellschaft getragen wird, im Idealfall. Und wo nebst fachlichen Kompetenzen auch sozial-emotionales Lernen ganz einen hohen Stellenwert hat.
Danke vielmals für das aufklärende Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke dir vielmals.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema künstliche Intelligenz kommt am letzten Montag im Juni. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.